Nebeleck. Ein Roman von Elisabeth Nesselrode. Gelesen von Theresia Sprinzel und Theresa Holstege. Kapitel 3. Franka lenkte den Wagen über kurvige Landstraßen nach Schwanghaus. Es war später Nachmittag. Die Sonne stand schon am Horizont. Über den Feldern lag ein fast durchsichtiger, dunstiger Nebel. Ulrike beobachtete durch das Autofenster einen Sperber. Er setzte von hoch oben zum Segelflug an, machte kurz vor dem Boden im Ruderflug Halt und stürzte dann hinunter. Ob die Jagd erfolgreich gewesen war, konnte Ulrike nicht mehr erkennen. »Woher kommen Sie eigentlich?«, fragte Franka sie. »Man hört, dass Sie nicht von hier sind, also nicht aus Bayern, Recklinghausen, Ruhrgebiet«, antwortete Ulrike. »Und wie kommen Sie nach Regensburg, wenn ich fragen darf?« »Mein Mann kommt von hier, also aus Straubing.« Sie zögerte. »Ex-Mann«, korrigierte sie sich. »Ah, ich verstehe. Und wie gefällt es Ihnen hier so in der Oberpfalz? Ich denke, die Leute sind hier schon etwas...« »Die Leute sind doch überall gleich. Jeder meint immer, er hätte die Originalität auf sich gepachtet. Aber letztlich ist es überall dasselbe, egal wo man hinkommt.« Diese zynischen Kommentare, die sie klingen ließen wie einen alten, abgebrühten Cowboy aus einem schlechten Western, wollte sie sich doch eigentlich abgewöhnen. »Woher kommen Sie?«, fragte sie Franka stattdessen und beobachtete die hübsche Blondine aus dem Augenwinkel. »Von hier, also nur ein paar Dörfer weiter. Ich bin nicht so weit weggekommen von hier.« Sie lachte. »Aber das wollte ich ja auch nie.« »Gut, wenn man weiß, wo man herkommt und wo man hingehört«, sagte Ulrike, und dann schwiegen beide wieder, bis sie die nächste Ortsausfahrt passiert hatten. »Kennen Sie denn Schwanghaus?« Franka zuckte mit den Schultern. »Ein Kaff wie jedes andere hier. Es gibt viele junge Leute, also junge Familien. Die haben eine Grundschule und einen Kindergarten. Meine Cousine erzählt das nur immer. Die kommt ja auch nicht von da, aber sie sagt, die haben da scheinbar eine gute Dorfgemeinschaft.« Schwanghaus lag genau wie alle anderen Dörfer in der Region mitten in einen Felderteppich eingebettet, der gerade wieder zu wachsen und blühen begann. Ein alter Fendt-Farmer fuhr vor ihnen durch den Ortskern. Gerade wurde Gülle ausgefahren. Überall roch man das. Ulrike, die das Landleben nicht gewohnt war und eher mit dem Geruch von Ruß und Kohle aufgewachsen war, wurde etwas unwohl davon. Ein kleiner gepflegter Spielplatz lag auf der rechten Seite vor einem Gebäude, das allem Anschein nach der Kindergarten sein musste, von dem Franka erzählt hatte. Zwischen den bunten Häuserfassaden und den gepflegten Vorgärten konnte man noch das ein oder andere Fachwerk erkennen. Ein paar vereinzelte Paare nutzten den Nachmittag für einen Spaziergang, streckten die Köpfe in die lang ersehnte Frühlingssonne. Kinder spielten in den Gärten Fußball und schaukelten. Irgendwo wurde der erste Grill angeschürt. Das Dörfchen wirkte geradezu gespenstisch. So idyllisch präsentierte es sich an diesem sonnigen Dienstag. Ulrike schoss wieder das Bild der übel massakrierten Leiche von Leonhard Berger in den Sinn. Sie hatte ein seltsames Gefühl, eine Vorahnung, so als wäre etwas ganz grundsätzlich falsch. Hier in diesem Bilderbuch. Ein Kollege beim LKA hatte das immer den Uli-Sog genannt, wenn ihr Gefühl sie bei Ermittlungen in die richtige Richtung gelenkt hatte. Allerdings lag die Trefferquote des Uli-Sogs bloß bei ca. 50%. Oft sind Dinge genau wie sie scheinen, und ebenso oft sind sie es nicht. Die Aufklärung von Kriminalfällen war genau wie menschliches Verhalten, kaum zu berechnen oder vorherzusehen. Trotzdem hatte Ulrike sich immer auf diese Vorahnung verlassen, dieses dumpfe Gefühl, dass ihr etwas vorgespielt wird. Während diese seltsame Vorahnung sie bei Ermittlungen häufig weitergebracht hatte, machte sie sich in Ulrikes Privatleben gar nicht bemerkbar. In diesem Bereich hatte sie schon immer ein sicheres Händchen bewiesen, stets eine falsche Entscheidung zu treffen. Frankas Cousine, Stefanie Schweiger, lebte in einem minzfarbenen Haus in einer Straße oberhalb des Friedhofes. Im Vorgarten wuchsen Krokusse und Narzissen. Sie stand schon in der Tür und winkte den beiden zu. Ulrike stieg aus dem Wagen. Auch hier im Drosselweg wirkte alles im Sonnenlicht wie aus dem Bilderbuch. Gepflegte Reihenhäuser, Blumen, gefegte Gehwege. Sie schaute sich um. Am Ende der Straße nahm Ulrike einen Mann wahr, der im Eingang eines Holzhauses lehnte, offensichtlich eine Baustelle. Neben ihm stand ein Betonmischer, ein Bauzaun, säumte Haus und Garten. Er war groß, hatte dunkelbraune kurze Haare, trug einen Blaumann und rauchte eine Zigarette. Bis zur Haustür spürte Ulrike seinen Blick in ihrem Rücken. Und als sie sich noch einmal umdrehte und zu ihm schaute, stand er immer noch genauso da und blickte zurück. Er schien zu überlegen, dann hob er die Hand kurz zum Gruß, nickte freundlich, drehte sich um und kehrte ins Haus zurück. »Ich habe Kaffee gemacht«, sagte Stefanie und wies ihre Gäste an, sich an den großen, runden Holztisch zu setzen, auf dem bereits eine saisonale Osterdeko in Perfektion drapiert war. Stefanie war sichtlich nervös. Sie wuselte umher, stellte Kekse auf den Tisch und fragte Ulrike zweimal, ob sie Zucker oder Milch wolle. In dem kleinen Häuschen war kein Staubkorn zu sehen. Die Kissen auf dem Sofa waren aufgeschüttelt, die Decke sauber gefaltet, der Glastisch davor poliert. Jedes Zimmer wirkte wie ein Abbild aus dem Möbelkatalog und nur ein paar dreckige Kindergummistiefel und ein Müllsack neben der Haustür waren Zeugnis, dass hier tatsächlich Menschen lebten. Stefanie hatte genau wie ihre Cousine blonde Haare und grüne Augen. Sie trug ihr Haar im kurzen, sportlichen Bob, war etwas pummelig und hatte eine schwarze Brille auf der Nase. Stefanie war Mutter von zwei Kindern, seit 6 Jahren verheiratet und kaum 30 Jahre alt. »Die Kleinen sind bei der Oma heute Nachmittag«, sagte sie und fuhr sich durchs kurze Haar. »Braucht ihr noch was?« Erst als die Frage verneint wurde, setzte sie sich und nippte an ihrem Kaffee. »Wie lange leben Sie denn schon hier?« begann Ulrike und beobachtete, wie Stefanie an dem kleinen Deckchen herumnestelte, auf dem die Osterdeko stand, bestehend aus einem Strauß Narzissen und einigen aufwendig verzierten Ostereiern, die in einem dunklen Holzgeflecht lagen. »Wir wohnen hier seit 4 Jahren. Also Tom, mein Mann, der kommt von hier. Er hat den Bauplatz hier geerbt und vor 4 Jahren sind wir dann hierher gezogen. Also erst gebaut und dann hierher.« Sie lachte nervös. »Das ist keine Interrogation, Steffi. Frau Kork hat nur ein paar Fragen, wegen dem, was du mir heute Morgen erzählt hast«, sagte Franka und legte ihrer Cousine beruhigend die Hand auf den Arm. »Ja, ich weiß. Ich will ja nur nichts Falsches sagen, niemanden belasten oder so. Ich weiß ja auch nichts, ich habe da ja nur was gehört.« »Kannten Sie den Herrn Berger?« »Naja, kennen nicht. Man wusste schon, wer er ist. Er war ja auch schon irgendwie auffällig. Da hat man schon öfter mal einen Blick riskiert, wenn man ihn gesehen hat, beim Einkaufen oder im Ort.« »Und es wurde über ihn geredet?« Stefanie nickte. »Ja, es wurde viel über ihn geredet. Warum er hier ist, was er macht und so weiter. Also ich habe das nur gehört von den Müttern im Kindergarten und in der Nachbarschaft. Irgendwann hieß es dann, dass er wohl eine Minderjährige vernascht hat in Regensburg. Eine Schülerin. Aber ich weiß nicht mehr genau, wer mir das gesagt hat und ob das überhaupt stimmt.« Sie atmete tief durch und trank erneut von ihrem Kaffee. Ulrike horchte auf. Irgendetwas machte sie stutzig. »Wie war denn die Stimmung hier im Ort, dem Herrn Berger gegenüber?« Stefanie überlegte einen Moment zu lang, bevor sie antwortete. »Das kann man nicht genau sagen. Aber als das rauskam, das kann ja jeder verstehen, wenn man dann eher nicht mehr so positiv über jemanden denkt.« Sie trank weiter von ihrem Kaffee und blickte zwischen Ulrike und Franka hin und her. »Also mehr weiß ich jetzt auch wirklich nicht und kann ich auch nicht über den Herrn Berger sagen.« »Fühlen Sie sich denn wohl hier?« »In Schwanghaus?« »Ja, sehr. Es ist ein kleines Stück vom Paradies. Die Kinder lieben es auch und wir sind sehr glücklich hier.« Ulrike nickte und lächelte sie an. »Alles klar, Frau Schweiger. Danke für Ihre Zeit. Dann melden wir uns, falls wir noch Fragen haben. Es könnte sein, dass Sie aufs Präsidium kommen müssen, um eine Aussage zu machen. Wäre das denn in Ordnung für Sie?« Stefanie blickte Franke an, die ihr ermutigend zunickte. »Ja klar, ich denke schon.« »Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen«, sagte Ulrike freundlich und schüttelte ihr die Hand. »Wir sehen uns dann am Samstag«, fügte Franka hinzu, drückte Stefanie und dann verließen sie das Haus. Ulrike blickte zu dem Holzhaus mit der Baustelle davor. Der Mann im Blaumann stand wieder an der Tür und rauchte. Als sie gerade in den Wagen gestiegen war, klingelte ihr Handy. Yusuf war am anderen Ende der Leitung.
Wir haben bei der Schule angerufen, aber da war heute keiner mehr. Wir versuchen es morgen aber nochmal. Die Kollegen in München waren bei dem Sohn Anton Berger zu Hause und haben mit ihm gesprochen. Er kommt morgen vorbei. Ist denn bei der Frau Schweiger noch was herausgekommen?
Franka ließ den Motor an und der Wagen rollte über die Straßenecke herum.
Ich ruf gleich zurück,
sagte sie plötzlich unvermittelt und legte auf.
Bleiben Sie stehen, Franka.
Das Auto war gerade um die Ecke herumgefahren. Im Rückspiegel konnte man noch das Haus von Stefanie sehen, sowie ein Stück der Straße rechts davon.
Schalten Sie den Motor aus.
Für einen Augenblick geschah nichts. Dann erblickte sie tatsächlich den Mann im Blaumann, der langsam den Gehweg entlang schlenderte. Er ging auf Stefanies Haus zu, drehte sich kurz um und entdeckte dann den Polizeiwagen in der Kurve. Er holte sein Handy aus der Tasche, blickte darauf, ging dann beiläufig weiter die Straße hinunter und verschwand schließlich aus Ulrikes Blickfeld.
»Drehen Sie und fahren Sie über die Straße zurück.«
Dann rief sie Yusuf an und berichtete kurz von dem Besuch bei Stefanie.
»Eine Sache noch«, sagte sie am Ende des Gesprächs. »Drosselweg 28. Ich will wissen, wer da wohnt.«
Sie schaute wieder aus dem Fenster. Die Straßen waren leer, der Himmel blutrot gefärbt. Ulrike dachte an das Gespräch mit Stefanie und war sich sicher. Die junge Frau hatte vor irgendetwas Angst.
Hallo du da. Ich wollte dich nicht erschrecken vorhin. Tut mir leid, sei mir nicht böse. Nur ein schneller Brief heute, um dir zu sagen, dass ich das war an deinem Fenster. X.